Jetzt kommt das Kapitel 15. Jetzt knallt's in Antiochien. Jetzt kommen die Probleme. Eben, haben wir ja schon immer gedacht. 15,1. Und etliche kamen von Judäa herab und lehrten die Brüder: Wenn ihr nicht beschnitten worden seid nach der Weise Moses, so könnt ihr nicht errettet werden. Jetzt wird durch eine Lehrfrage die Gemeinde durcheinander geschüttelt. Aber interessant ist, woher kommt das Problem? Nicht aus Antiochia, sondern aus der alteingesessenen Gemeinde in Jerusalem. Da kommen die Unruhestifter her. Und was sagen sie? Ihr aus den Juden, ihr seid gar nicht richtig gerettet. Ihr müsst nämlich ins Judentum übertreten, dann seid ihr gerettet. Und so war es ja immer im Alten Testament. Eine Ruth, sie trat über und wurde eine Jüdin. Und damit sogar Vorfahre des Messias. Also die Menschen traten zum Judentum über. Also ihr müsst auch beschnitten werden und dann ist alles okay mit euch. Schon gut, was ihr glaubt, aber das reicht nicht. Also hier wird die Lehre des Heils wird hier angegriffen. Und jetzt, was ist die Reaktion? Schlagen wir das Blatt auf bei einige dogmatisch wichtige Themen. Und da sollte man den Titel finden: Gesetz und Gnade. Die Irrlehre, die von Judäa herkommt. Besagt, die Heiden müssen durch Beschneidung zum Judentum übertreten, um gerettet zu werden. Das hat Auswirkungen. Und zwar, Vers 2, es gibt Zwiespalt und viel Wortwechsel. Und auch Streit, denn am Ende von Vers 2 wird von einer Streitfrage gesprochen. Vers 24 spricht von Beunruhigung und Verstörung. Jetzt wird eine junge Gemeinde total durchgeschüttelt. Katastrophal. Und das sind die Alteingesessenen, die das gemacht haben. Aber was macht man jetzt? Es gibt riesige Diskussionen. Eben nicht geringer Wortwechsel. Aber jetzt lesen wir Vers 2. Als nun ein Zwiespalt entstand und ein nicht geringer Wortwechsel zwischen ihnen und dem Paulus und Barnabas, ordneten sie an, dass Paulus und Barnabas und etliche andere von ihnen zu den Aposteln und Ältesten nach Jerusalem hinaufgehen sollten, wegen dieser Streitfrage. Jetzt spielt wieder Barnabas eine wichtige Rolle in diesem Problemfall. Paulus und Barnabas gehen nach Jerusalem und die Apostel, also die von dem Herrn mit einer ganz besonderen Autorität eingesetzt waren, die sollten über diese grundsätzlich wichtige Frage der Lehre entscheiden. Wir sehen, man hat also nicht gesagt, ja gut, das ist jetzt halt die Ansicht von diesen und wir sind ein bisschen andere Ansicht, aber das können wir mal so stehen lassen, oder? Nein, es ging um die Lehre des Heils und das kann man nicht stehen lassen. Das muss geklärt werden. Man geht nach Jerusalem hinauf und auch dort gibt es viel Wortwechsel, Vers 6, Vers 7. Also aber viel Wortwechsel entstanden war. Und dann steht Petrus auf und klärt einiges, dann Barnabas und Paulus und dann auch Jakobus. Und alle kommen zum Schluss: Nein, es ist nicht so, dass die Heiden Juden werden müssen. Wir haben das unter dem Punkt Lösung, Gesetz und Gnade, da kommt in der Mitte etwa, Lösung: Die Heiden müssen nicht zum Judentum übertreten und sollen sich nicht unter das Gesetz vom Sinai stellen. Also das Gesetz, das Gott beim Bund am Sinai mit Israel gegeben hatte. Denn das war nur ein Bund geschlossen mit Israel und nicht mit den anderen Völkern. Jedoch müssen sie sich der Schöpfungsordnung, 1. Mose 1 und 2, unterstellen. Die Schöpfungsordnung sagt, es gibt nur einen wahren Gott. Also ist Genuss von Götzenopfern und Götzendienst absolut unmöglich. Kann man keine Kompromisse machen. Und Hurerei geht auch nicht, denn Gott hat von Anfang an die Ehe von einem Mann und einer Frau eingesetzt. Das gilt für die ganze Welt. Das geht auf die Schöpfungsordnung zurück. Und dann sagen sie, und auch die Gebote des Bundes mit Noah, die müssen sie einhalten. Denn der Bund mit Noah, 1. Mose 9, war geschlossen mit allen lebendigen Wesen der Erde. Ein ewiger Bund. Und dieser Bund, der noachitische Bund, gilt immer noch. Und der noachitische Bund sagte unter anderem, dass man Blut nicht essen soll. Und darum wird das dann auch in dieser Lösung gesagt, alle diese Dinge müssen sie einhalten, aber nicht sich unter das Gesetz vom Sinai stellen. Und das war eine ganz entscheidend wichtige Sache. Denn hier wurde ganz klar gemacht, die Gemeinde als Leib Christi, sie umfasst gläubige Juden und gläubige Heiden, das ist weder etwas Jüdisches noch etwas Heidnisches, sondern etwas völlig Neues. Und der Epheserbrief, ich habe die Stellen angegeben, Epheser 3, zeigt, das war ein Geheimnis, das Gott beschlossen hatte vor Erschaffung der Welt. Aber das wurde erst mit dem Kommen des Heiligen Geistes geoffenbart. Also die Gemeinde ist etwas ganz Gewaltiges. Von einer viel höheren Ordnung als das Judentum früher. Und das vergessen viele heute. Man sieht gar nicht mehr, dass im Heilsratschluss Gottes ist die Gemeinde als Geheimnis das Höchste, was es überhaupt gibt, im Ratschluss Gottes mit Menschen. Und darum war das so wichtig zu zeigen, nein, die dürfen nicht ins Judentum übertreten. Die dürfen nichts einhalten vom Judentum. Schöpfungsordnung, noachitischer Bund, ja. Das gilt für alle Menschen. Aber das Bund vom Sinai ist für Israel fertig. Da dürft ihr nichts tun. Und gewaltig ist, diese Sache hat Einheit gebracht. In Vers 22 heißt es, dann deuchte es den Aposteln und den Ältesten samt der ganzen Versammlung gut, Männer aus sich zu erwählen und sie mit Paulus und Barnabas nach Antiochien zu senden. Und da wurde die ganze Sache geklärt. Die gesunde Lehre bewirkt auch 5 Auswirkungen. Vers 31, Freude und Trost. 32, Ermunterung und Stärkung. Vers 33, Frieden. Sehr interessant, um zu sehen, was eine Irrlehre bewirkt, was eine gesunde Lehre bewirkt. Der Galaterbrief ist der härteste Brief im Neuen Testament. Und die Galater sind zum Glauben gekommen und plötzlich durch Irrlehrer sind sie hinübergeschwenkt. Diese Irrlehrer wollten ihnen sagen, ihr müsst Juden werden, ihr müsst euch beschneiden lassen, müsst die jüdischen Feste einhalten und so weiter. Und dann schreibt Paulus in aller Eile den Galaterbrief und sagt, ihr unverständigen Galater, wer hat euch bezaubert? Und ein Brief mit aller Härte, also diese Ausdrücke, die findet man nur im Galaterbrief. Er wünscht denen, die Galater beschneiden wollten, sagt er, die sollen sich kastrieren lassen, bitte. Ja, so stark drückt er sich aus. Ich wollte, dass sie sich abschnitten, die euch aufwiegeln. Und das meint Kastration. Also so scharf. Nun, der Galaterbrief ist noch geschrieben worden vor diesem Konzil, um 48 nach Christus. Nämlich am Ende der ersten Missionsreise und noch vor diesem Konzil. Und warum kann man das sagen? Paulus argumentiert mit allen Waffen und allen Registern im Galaterbrief, aber er erwähnt kein Wort von diesem Beschluss der Apostel in Jerusalem. Und das macht deutlich, dass die galatischen Gemeinden eben die Gemeinden aus Südgalatien, nicht aus Nordgalatien sind. Dieses Gebiet. Die sind gesetzlich geworden und die sind dann durch den Galaterbrief befreit worden. Und genau dort ist auch das Thema, die sollen nicht Juden werden, die sollen kein einziges Fest beobachten von den Juden. Denn das Christentum ist nicht jüdisch, nicht heidnisch, sondern etwas völlig Neues. Und wir sehen, wie heute auch die Tendenzen da sind, all diese Dinge wieder zu vermischen. Und darum haben wir aus der Apostelgeschichte so viel zu lernen. Gut, jetzt sind wir am Ende der ersten Reise. Wir kommen zur zweiten Reise. Kapitel 15, Vers 35. Paulus aber und Barnabas verweilten in Antiochien und lehrten, verkündigten mit noch vielen anderen das Wort des Herrn. Wir sehen, es gab kein Einmannsystem. Nicht mal mit dem Apostel Paulus. Interessant, muss ein freier Dienst da sein. Die zwei lehrten mit noch vielen anderen das Wort des Herrn. Nach etlichen Tagen aber sprach Paulus zu Barnabas: Lass uns nun zurückkehren und die Brüder besuchen in jeder Stadt, in welcher wir das Wort des Herrn verkündigt haben, und sehen, wie es ihnen geht. Und dann wollte Barnabas Markus mitnehmen. Und Paulus sagt: Nein, auf keinen Fall. Der ist da von uns weggegangen in Pamphylien, hat nicht durchgehalten, der soll nicht mitkommen. Vers 39. Es entstand nun eine Erbitterung, sodass sie sich voneinander trennten. Und dass Barnabas den Markus mitnahm und nach Zypern segelte, Paulus aber erwählte sich Silas und zog aus, von den Brüdern der Gnade Gottes befohlen. Er durchzog aber Syrien und Silizien und befestigte die Versammlungen. Katastrophal. Jetzt geraten die beiden aneinander. Und zwar wegen der Frage, Markus ja oder nein. Und es kommt zu einer Erbitterung. Und nicht mal der gute Barnabas weiß hier eine Lösung. Das zeigt uns, wie Leute, die wirklich so ideal sind und so gut Probleme lösen können, wir sollen sie nie bis in den Himmel hinaufheben, denn plötzlich wissen sie auch nicht, wie ein zwischenmenschliches Problem gelöst werden muss. Und beide erbittern sich. Und beide haben gute Argumente. Könnt ihr mir vorstellen, Saulus sagt: Du, wir können doch nicht so einen gebrauchen, der hat sich nicht bewährt im Dienst. Barnabas: Du, hör mal, ein junger Bruder, wir müssen dem eine Chance geben, eine zweite Chance. Wir können ihn einfach abschreiben, wenn er mal versagt hat und einfach nicht mehr den Mut gehabt hat, weiterzugehen. Jeder hat gute Argumente. Wer hat recht? Und die Gemeinde mischt sich nicht ein. Die lassen beide gehen. Es gibt keine Gemeindezucht, nichts. Und das im gleichen Kapitel, wo vorhin eine Frage so klar ans Licht gebracht worden ist. Und dass Lukas diese Dinge so zusammenstellt, zeigt uns, wenn es um eine Lehrfrage geht, grundsätzlich wichtige Dinge, die muss geklärt werden. Wenn es um zwischenmenschliche Dinge geht, wo man in guten Treuen verschiedener Meinung sein kann, denn steht nirgends in der Bibel, ob jetzt Markus mit soll oder nicht, dann muss man so etwas stehen lassen können. Und hätten sie da Gemeindezucht gemacht, die hätten die ganze Gemeinde in aller Welt durcheinander gebracht mit denen. Ja, was hätten die anderen gemacht? Hätten sie für Paulus Partei genommen oder für Barnabas? Die fanden, das ist sowieso ein guter Mann, wenn der sich entscheidet, ist sowieso gut. Nein. Und so haben sie viel Unheil, haben sie so verhütet. Aber wir machen jetzt eine Pause, Viertelstunde, und dann gehen wir weiter. Wir haben gesehen, der Zwiespalt zwischen Barnabas und Saulus wurde nicht zu einer Gemeindeangelegenheit gemacht. Die beiden haben sich einfach getrennt in ihrer Arbeit. Es ging nicht mehr zusammen, so ist der eine in diese Richtung gegangen, der andere in jene. Aber was wir doch sehen, später, 6 Jahre später, im 1. Korintherbrief, der im Jahr 54 geschrieben wurde, da erwähnt Paulus Barnabas in Kapitel 8 und spricht in Hochachtung über ihn und stellt ihn auf seine Stufe. Also sehen wir, dass auch in der Zeit einiges gegangen ist. Und das ist manchmal so, dass man solche Fragen, wo man in guten Treuen zweier Meinung sein kann, dass es manchmal einfach Zeit braucht. Man kann es nicht von einem Tag auf den anderen erzwingen. Und so ist das auch hier gut gekommen. Und was Markus anbetrifft, in seinem letzten Brief vor seinem Martyrium in Rom schreibt Paulus im Jahr 67, 2 Timotheus 4, nimm Markus mit, denn er ist mir nützlich zum Dienst. Gewaltig. Jahre später wird Markus ein begehrter Mitarbeiter von Paulus. Also, sehr interessant, was wir da lernen können. Und wie eben auch ein Barnabas seine Grenzen hatte. Gut, im Weiteren erzählt uns Lukas nicht mehr die Reise von Barnabas, sondern wie Paulus weitergegangen ist. Er nahm anstatt Markus, nahm er Silas. Und jetzt auf der zweiten Reise gehen sie hinauf nach Zilizien und wieder in das Gebiet von Derbe und Lystra, Ikonium. Also diese Gemeinden, dort werden nochmals besucht und gestärkt. Und dort trifft Paulus Timotheus. Vers 1. Er gelangte aber nach Derbe und Lystra. Und siehe, da selbst war ein gewisser Jünger mit Namen Timotheus, der Sohn eines jüdischen gläubigen Weibes, aber eines griechischen Vaters, welcher ein gutes Zeugnis hatte von den Brüdern in Lystra und Ikonium. Paulus wollte, dass dieser mit ihm ausgehe, und er nahm und beschnitt ihn um der Juden willen, die in jenen Orten waren. Denn sie kannten alle seinen Vater, dass er ein Grieche war. Jetzt denke ich, ich stehe mal auf dem Kopf. Paulus hat den Galaterbrief geschrieben. Dann hat er die Sache mit so deutlich geklärt in Kapitel 15 mit der Beschneidung. Jetzt kommt er hierher, nimmt Timotheus und beschneidet ihn um der Juden willen. Was ist mit dem geschehen? Gar nichts. Es wird ihr erklärt, seine Mutter war Jüdin und damit ist er nach rabbinischer Auffassung Volljude. Und er hat ihn als Juden beschnitten. Es war nicht ein Nicht-Jude, den er jetzt ins Judentum hinüberholt, sondern ein richtiger Jude, der nicht beschnitten war. Das war wegen seines Vaters, der war ein Grieche. Und er beschneidet ihn um der Juden willen. Und damit kann er 1. Korinther 9 erfüllen. Ich bin dem Juden ein Jude geworden. Auf dass ich so viele wie möglich gewinne. Also er als Jude konnte beschnitten werden. Einfach nicht, weil die Beschneidung irgendwie eine besondere Bedeutung hätte, dass man gerettet wird, sondern einfach um den Juden näher kommen zu können. Aber nie hätte Paulus einen Nichtjuden beschnitten. Das ist der Punkt. Und wir werden später sehen, als Paulus nach Jerusalem kommt, da war er sogar bereit, Opfer zu zahlen. Da war ich, was ist jetzt geschehen? Jetzt beginnt er sogar noch zu opfern im Tempel. Paulus, Paulus, wo bist du hingekommen? Nichts davon. Er als Jude war frei, das zu tun, um der Juden willen, damit er so viele wie möglich gewinne. Aber nie und auf keinen Preis andere hineinzubringen. Und wir sehen, Paulus ist nicht umgefallen. Nicht wahr, in den Zeitungen damals hätte man schreiben können, großer Titel, Paulus ist umgefallen. Nichts davon. Schauen wir weiter, Vers 4. Als sie aber die Städte durchzogen, teilten sie ihnen zur Beobachtung die Beschlüsse mit, welche von den Aposteln und Ältesten in Jerusalem festgesetzt waren. Mit diesen vier Punkten aus Kapitel 15, 29. Keine größere Last auf euch zu legen als diese notwendigen Stücke, euch zu enthalten von Götzenopfern und von Blut und von Ersticktem. Wenn ein Tier erstickt in der Falle, dann kann man das Blut nicht mehr abfließen lassen. Darum Ersticktem und von Hurerei. Wenn ihr euch davor bewahrt, so werdet ihr wohltun. Und diese Dinge werden jetzt von Ort zu Ort weitergegeben, als Lehre, die es einzuhalten gilt. Übrigens, ich bin in der Pause noch ein paar Mal gefragt worden, wie ist das mit Chateaubriand und so Zeugs. Es geht darum, beim Schlachten soll das Blut abgelassen werden. Das ist, der Noachitische Bund sagt, das Blut darf nicht als Genussmittel gebraucht werden. Aber beim Schlachten, auch wenn man schächtet, auch wenn man im Judentum oft noch wässert, kann man das Blut letztlich aus den Kapillaren, den Feingefäßen nicht rausbringen. Es geht also nicht darum, es geht einfach, dass Blut prinzipiell abgelassen wird. Das Fleisch dürfen wir essen, aber dass man Reste nicht rauskriegt, das ist ganz klar, das ist ganz normal. Und das ist der Punkt. Und das wird hier mitgeteilt, weil es zum noachitischen Bund gehört. Es ist ein Gehorsamstest. Im Garten Eden sagt Gott, von allen Bäumen dürft ihr essen, ausgenommen ein Baum. Nachher kam Fleisch auf die Speisekarte bei Noah. Und Gott sagt, ihr dürft das Fleisch essen, aber ohne das Blut. Gehorsamstest. Zweitens, das Blut sollte das Mittel zur Erlösung werden. Und darum sollte das Blut nicht zu einem alltäglichen Genussmittel werden. Also gewissermaßen aus Respekt vor der Bedeutung des Blutes, das Erlösung bringt. Also Paulus ist nicht umgefallen, sondern er weiß genau, wo die Grenzen sind. Was darf ich? Wo darf ich mich anpassen und wo nicht? Das ist der Punkt. Und das wissen wir heute oftmals nicht. Aber die hatten genau ähnliche Probleme wie wir heute. Die mussten sich auch entscheiden, was kann man nicht. Gut, die Reise geht weiter durch Phrygien und dann galatische Landschaft, und zwar nordgalatische Landschaft, wenn wir. Hier ist jetzt das Nordgalatien gemeint. Sie gehen weiter und plötzlich wird irgendwie nicht klar, wo sollen sie weiter. Schließlich kommen sie nach Troas. Ganz entscheidende Station hier, in der Nähe von Europa. Und da bekommt Paulus diesen Traum in der Nacht. Ein mazedonischer Mann sagt, komm herüber und hilf uns. Offensichtlich hat er im Traum an der Kleidung erkannt, oder vielleicht am Akzent, ein Mazedonier. Es war nicht klar, was das bedeutet. Vers 10. Als er aber das Gesicht gesehen hatte, suchten wir alsbald nach Mazedonien abzureisen, indem wir schlossen, dass der Herr uns gerufen habe, ihnen das Evangelium zu verkündigen. Paulus hat es offensichtlich mit den Mitarbeitern, inklusive Lukas, besprochen. Und dann sind sie zum Schluss gekommen, der Traum hat effektiv etwas zu bedeuten. Schlossen wir. War es nicht einfach so klar? Kommen Sie zum Schluss, ja. Aber wir sehen auch wieder, dieser Traum ist nicht einfach irgendwie so irgendeine Kleinigkeit, sondern es ging hier um die Entscheidung, letztlich, die Reise geht jetzt nach Europa, hinüber nach Europa. Also eine ganz entscheidende Weichenstellung, können wir sagen. Also nicht eine Nebensache, die einfach irgendwie durch einen Traum das und das und das und das geklärt wird, sondern wieder eine ganz klare Weichenstellung. Und dann kommen sie nach Philippi. Ich habe schon erklärt, Philippi war eben eine Stadt mit einem sehr hohen Prozentsatz an hochgestellten Leuten. Es entsteht hier eine Gemeinde und Lukas bleibt hier, um diese Arbeit weiterzuführen. Aber eben ganz diskret wechselt er von wir auf sie. Also wir können jetzt nicht auf alle Details eingehen, sonst werden wir nicht fertig, wir sind in einer halben Stunde. Aber wir gehen jetzt nach Thessalonich. Und dort, in Kapitel 17, Vers 2, geht Paulus an drei Sabbaten in die Synagoge. Und er redete sich an drei Sabbaten mit ihnen aus den Schriften, indem er eröffnete und darlegte, dass der Christus leiden und aus den Toten auferstehen musste. Und dass dieser, der Jesus, den ich euch verkündige, der Christus ist. Also in Thessalonich, hier sind wir also nach Europa gekommen und die erste in der Bibel erwähnte Europäerin, die gläubig geworden war, das war Lydia, eine Frau. Jetzt speziell herausgestrichen. Dann ging die Reise weiter nach Thessalonich. Hier am Meer, mit einem wichtigen Hafen. In der Synagoge spricht er mit den Juden. Und zuerst legt er einfach theoretisch dar, dass der Christus, das heißt der Messias, das griechische Wort für Messias, er spricht über den Messias einfach, dass der Messias leiden und aus den Toten auferstehen musste. Er legt also dar, der Messias nach dem Alten Testament muss prinzipiell sterben und auferstehen. Und Sie wissen das irgendwie von der Schrift. nachvollziehen, ja, tatsächlich. Und dann kommt die zweite Phase. Und der Jesus, von dem ich zu euch dauernd rede, das ist der Messias. Denn der ist gestorben und auferstanden. Sieht man, in zwei Phasen, du hast einfach theoretisch über den Messias gesprochen. Habe ich auch mal gemacht, schon als Teenager, habe ich mit einem orthodoxen Juden abgemacht im Gymnasium. Wir treffen uns und wir sprechen zusammen über den Messias. Ja, gutes Thema. Und die interessieren sich für den Messias. Also sprechen wir über den Messias. Und dann kann man erklären, als nächster Schritt, und der Messias, das ist dieser Jesus. So hat also Paulus auch taktvoll das Evangelium verkündigt und Menschen gewonnen, auch in Thessalonich. Aber dann gab es wieder Verfolgung und er musste schnell weitergehen in die nächste, an den nächsten Ort, nämlich nach Beröa. Und das Gewaltige, Paulus war also im schlechtesten Fall etwa 2 Wochen, im besten Fall gegen 4 Wochen in Thessalonich. Oder, dass 3 Sabbate drin sind. Und in dieser Zeit ist eine Gemeinde entstanden. Und schon kurz darauf schickt er den ersten Thessalonicher Brief an die Gemeinde in Thessalonich. Das ist unglaublich. Die kommen zum Glauben aus dem Heidentum und aus dem Judentum und innerhalb von Wochen ist alles schon gelaufen. Und in jedem Kapitel spricht er über die Wiederkunft Christi. Und im zweiten Brief sagt er, ihr wisst ja, ich habe das auch bei euch gesagt, mit dem Antichristen, wow, sind all diese Themen behandelt in dieser kurzen Zeit, bis in prophetische Themen. Und er sagt in 1. Thessalonicher 1, es ist wunderbar, ihr seid zum Vorbild geworden für viele andere Gläubigen, indem euer Glaube in der ganzen Welt ausgebreitet wird. Sagen Sie, wir haben das geschafft. Thessalonicher, das Evangelium in kürzester Zeit in der ganzen Welt ausgebreitet. Nun, vor ein paar Wochen bin ich mit meinem ältesten Sohn für einen Missionseinsatz in Kroatien gewesen und dann haben wir noch den Zug ein bisschen verlängert und sind nach Thessalonich. Und dann sind wir zusammen am Mittelmeer entlang gelaufen. Dort war übrigens in der Nähe die Synagoge. Und dann habe ich ihm den Schiffshafen gezeigt und erklärt, siehst du, die haben Schiffmannsevangelisation gemacht. Die sind zum Hafen gegangen, haben ihn mit Matrosen evangelisiert und die sind wieder abgehauen mit dem Schiff in alle Welt und haben das dort wieder weitererzählt. Und so ist der Glaube in der ganzen Welt ausgebreitet worden in Thessalonich. So einfach ist das. Also, gewaltig. Die haben gerade, kaum bekehrt, Gemeinde entstanden und schon machen die Weltmission mit Matrosenmission. Dann kommt Paulus nach Beröa. Dort war es mit den Juden ganz anders als in Thessalonich. Es heißt nämlich in Vers 11, diese aber waren edler als die in Thessalonich. Sie nahmen mit aller Bereitwilligkeit das Wort auf, indem sie täglich die Schriften untersuchten, ob die sich also verhielten. Das waren edle Leute. Edle Leute, die nehmen etwas mit Bereitschaft auf. Sie sagen nicht dauernd, aber. Sie können mal einfach zuhören. Und dann sagen sie aber nicht einfach ja, sondern die nehmen die Bibel täglich und vergleichen, stimmt's, stimmt's nicht. Die sagen nicht, Paulus hat gesagt, also. Sondern die sagen, er hat das gesagt, ja, interessant. Und jetzt schauen wir mal, ob das mit der Bibel übereinstimmt. Und das nennt die Bibel edel. Also wir sollten nicht dauernd sagen, aber und auch nicht immer ja. Das lernen wir in Beröa. Dann geht aber Paulus weiter und er kommt nach Athen. Auf dem Schiffsweg und dann hier so nach Athen. Aber er kommt allein zuerst. Silas und Timotheus hatten einen anderen Auftrag, aber die sollten dann später nachkommen. Jetzt ist Paulus allein in Athen. Was macht ein Missionar in einer Weltstadt wie Athen, wenn er allein ist und warten muss? Er macht einen Stadtrundgang. Ach, ein Missionar gebraucht die Zeit, um einen Stadtrundgang zu machen. Ja, der interessiert sich für die Athener. Allerdings wird er innerlich sehr erregt, denn er sieht, die Stadt ist voll Götzenbildern. Und schon in der Antike wird überliefert, es war einfacher in Athen, einem Gott zu begegnen als einem Menschen. Und dann beginnt Paulus, in der Synagoge mit den Juden zu sprechen und den Anbetern, das sind Heiden, die zum Judentum übergetreten waren oder nahegekommen sind, dieses Sprungbrett, und dann geht er auf den Marktplatz. Und da spricht er auch mit den epikureischen und stoischen Philosophen. Und die sagen, ach, das ist nur ein Schwätzer, er kommt gar nicht raus. Der sollte mal etwas verstehen von philosophischen Systemen. Gut, das muss man als Missionar in Kauf nehmen, dass man als dummer Schwätzer abgetan wird. Aber andere sagten, er scheint ein Verkündiger fremder Götter zu sein. Das war ein bisschen verrückt. Wie können die meinen, er bringt Götter nach Athen? Ja gut, Lukas erklärt, weil er ihnen das Evangelium von Jesus und der Auferstehung verkündigte. Und sie dachten, Jesus ist ein Gott und die Anastasia, die Auferstehung, ist eine Göttin. Ach, ist das schwierig, das Evangelium zu erklären, wenn Leute nichts von der Bibel wissen. Nun, einige Jahrhunderte früher hatte man doch Sokrates vor dem Areopag hingerichtet durch den Giftbecher mit dem Vorwurf, er bringe fremde Götter nach Athen. Und jetzt geschieht das Gleiche nochmals. Ja, und tatsächlich, Vers 19, jetzt wird er gepackt und vor den Areopag gebracht. Das Religionsministerium will nämlich wissen, was ist das für eine neue Lehre? Das ist etwas ganz Fremdes. Sie machen eine Voruntersuchung. Aber Lukas erklärt uns in Vers 20 und 21, das war nicht einfach, weil sie so besorgt waren um die Reinheit der Religion, sondern die Athener sind unwahrscheinlich neugierig. Die wollen ihnen etwas Neues hören. Also da müssen wir die Leute auch holen, bei ihrer Neugierde. Und dann beginnt Paulus seine Areopagrede. Und er sagt, ihr seid wirklich sehr religiös. Der Ausdruck, den Göttern ergeben, heißt religiös, aber man weiß nicht, der Ausdruck kann positiv oder negativ sein. Man weiß gar nicht, was er sagt, was er jetzt wirklich denkt dabei. Ihr seid sehr religiös. Und ich habe in eurer Stadt einen Altar gesehen, dem unbekannten Gott gewidmet. Er kannte die Geschichte bestimmt. Jahrhunderte früher gab es Pest in Athen. Die Menschen starben wie Fliegen dahin, man opferte allen Göttern und nichts half, bis der Areopag sagte, ihr müsst Epimenides von Kreta holen. Und der wird uns einen Rat geben. Der kam und sagte, ihr müsst einem unbekannten Gott opfern. Dann hat man diese Altäre gemacht und die Pest ist gewichen. Volltreffer. Paulus sagt, ihr habt einen Altar mit der Aufschrift dem unbekannten Gott, den ihr nun ohne ihn zu kennen verehret, diesen verkündige ich euch. So, jetzt ist er raus. Er bringt nicht fremde Götter nach Athen, sondern er verkündigt den Gott, der in Athen angebetet worden ist, schon seit vor Jahrhunderten. Und dann erklärt er, das ist der Schöpfergott, der alles gemacht hat. Wieder, Heidenmission geschieht, man muss zuerst den Schöpfergott verkündigen und erst nachher beginnt er dann, über die Auferstehung Christi und auch das letzte Gericht zu sprechen. Er verkündigt also den Schöpfer, den Erlöser und den Richter. Alles ist drin, aber so wunderbar vorgestellt, dass die Leute hören. Es gab nämlich ein Gesetz, wer vor dem Areopag unlogisch spricht, muss unterbrochen werden. Und dass er also so lange reden konnte, das zeigte, es war logisch für sie. Bis er sprach über Auferstehung. Das war absolut unlogisch. Und da heißt es, Vers 32, als sie aber von Totenauferstehung hörten, spotteten die anderen aber sprachen, wir wollen dich darüber auch nochmals hören. Für griechisches Denken ist Totenauferstehung die größte Torheit. Der Geist ist das Höchste, Materie ist nichtig. Also, soll der Körper nochmals kommen? Sicher nicht, wenn man endlich mal vom Körper befreit ist. Das war für sie unlogisch. Aber Paulus hat es aufgespart bis auf den Schluss. Ja, hat nicht begonnen. Übrigens, bei uns Totenauferstehung ist ganz zentral. Wow. Nein, hat er aufgespart. Also wir lernen wirklich, wie taktvoll und wie liebevoll der Apostel das Evangelium rüberbringt. Drei Gruppen, die eine spottet, die andere ist interessiert und andere bekehren sich. Die haben wir auch heute immer wieder. diese drei Gruppen, und wir müssen uns für die Gruppen B und C besonders interessieren. Die Interessierten in Hauskreise zusammenfassen und die, die sich bekehren, in Gemeinden. Und dann geht es nach Korinth. Immer weiter. Ja, wir haben noch 20 Minuten. In Korinth, da ist ein ganz anderes Bild. Etwa 60% Sklaven. Also eine Stadt, wo die Unterschicht dominiert, gerade das Gegenteil von der feinen Stadt Philippi, und wo die Unmoral einen besonderen Stellenwert hatte. Es gab das Verb im Griechischen Korinthiazomai, korinthisch leben, das heißt in der Unmoral leben. Und es gab 1000 Tempelprostituierte dort. Eine schreckliche Stadt. Nach diesem aber schied er von Athen und kam nach Korinth. Und als er einen gewissen Juden fand, mit Namen Aquila, aus Pontus gebürtig, der kürzlich aus Italien gekommen war, und Priscilla, seine Frau, weil Claudius befohlen hatte, dass alle Juden sich aus Rom entfernen sollten, ging er zu ihnen, und weil er gleichen Handwerks war, blieb er bei ihnen und arbeitete, denn sie waren Zeltmacher ihres Handwerks. Er unterredete sich aber in der Synagoge an jedem Sabbat und überzeugte Juden und Griechen. Ja, jetzt dieses weltgeschichtliche Ereignis haben wir ja schon gesehen, dass Claudius die Juden aus Rom hinausgeschmissen hatte. Und zwar gab es Unruhe unter den Juden, übrigens, weil Juden sich bekehrt hatten und andere Widerstand leisteten. Es gab einen riesen Aufruhr in Rom. Politische Konsequenz von Kaiser Claudius, alle Juden sollen weg. Und da kommt eben auch dieser gläubige Aquila aus Rom weg. Aber ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt und kommt als Asylant nach Korinth. Genau dann, wenn Paulus kommt. Und genau zufällig, in Anführungsstrichen, ist er vom gleichen Handwerk. Und so kann Paulus in der Firma A und P Teilzeitarbeit machen, um damit ein Sprungbrett zu haben für die Gemeindegründung in Korinth. Es gibt viel Widerstand, aber der Herr erscheint in der Nacht, in Vers 9. Der Herr aber sprach durch ein Gesicht in der Nacht zu Paulus: Fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht, denn ich bin mit dir und niemand soll dich angreifen, dir Übles zu tun, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Und er hielt sich 1 Jahr und 6 Monate auf und lehrte unter ihnen das Wort Gottes. Also, ausgerechnet in Korinth kann Paulus arbeiten, um nicht von Unterstützung zu leben. Dann steht diese Gemeinde, eine sehr schwierige Gemeinde. Die beiden Korintherbriefe schildern uns ein Bild, was für ein Chaos unter den Leuten war. Also wirklich in jeder Beziehung, chaotisch ging es zu und her. Gut, so, ein Saubermann hätte gesagt, ja, dann gründet man nicht eine Gemeinde in Korinth. Das bringt nur Probleme. Die Probleme sind gekommen, übermäßig. Aber Gott, der Herr sagt ihm selbst, ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Und man musste einfach mit diesen Problemen fertig werden. Es ging nicht darum, irgendwie einen Bogen zu machen. Wenn schwierige Menschen zum Glauben kommen, dann müssen schwierige Menschen auch weitergeführt werden. Ganz klar. Nun, die Korinther sagten dann mit der Zeit, Paulus, wir wissen, was du willst. Geld. Und er muss sich im 1. Korintherbrief, Kapitel 9, verteidigen und zeigen, es geht ihm nicht ums Geld, es geht ihm wirklich um das Ziel. Und dann sagt er, und ich habe nichts von euch angenommen an Geld. Und das ist der Beweis, dass ich nicht euer Geld will. Aber das hat er, die Teilzeitarbeit hat er bekommen, bevor das kam mit den Korinthern und dem Geld. Also auch da wunderbar, wie der Herr alles fügt, im richtigen Moment mit den richtigen Leuten zusammen, die richtige Ausgangsstellung, um arbeiten zu können, damit sie ihm einfach nichts anhaben konnten. Es geht mir nicht ums Geld, es geht mir um euch. Geht mir um euch. Da wird auch noch die Sache erzählt, da, wie es Streit gab und der Streit da vor Gallion, den Prokonsul von Achaia, gebracht wurde. Vers 12. Und interessant, man hat eine Inschrift gefunden in Delphi, wo der Prokonsul Gallion vorkommt. Und man kann genau datieren, in welchem Jahr etwa er Prokonsul war. Also man kommt auf etwa Juni 51 bis Juni 52. Und das ist ein ganz wichtiger Pfeiler, um eine Chronologie der Paulus, des Lebens des Paulus aufstellen zu können in Verbindung mit der weltlichen Chronologie in der Geschichte. Also dieses Pfeilerdatum ist ganz wichtig, um die Chronologie eichen zu können. Ich habe das auf dem Blatt erwähnt unter Archäologie und Geschichte. Aber wir wollen weitergehen. Es kam die Zeit, wo Paulus auch in Korinth Schluss machte und weiterging. Was wir sehen, Paulus hat die Leute in den verschiedenen Gemeinden nie an sich gebunden. Er hat aufgebaut und dann ist er gegangen. Und die mussten selber weiterfahren. Und das ist etwas, was man in der Mission oft, gerade zum Beispiel in Afrika, nicht gemacht hat. Die Weißen haben alles an sich gebunden und die Schwarzen waren immer nur ihre Helfer. Und das können wir lernen. Nein, das ist nicht gut. Wir müssen hingehen, anfangen und dann müssen sie in die Verantwortung kommen und selber weiterfahren. Und dann müssen die Weißen gehen können. Gut, also was lernen wir bei Paulus? Er konnte weitergehen, er band die Leute nicht an sich. Und über Ephesus ging es dann schließlich nach Antiochien zurück, Vers 22. Die zweite Reise ist zu Ende. Und wir sehen dann, die dritte Reise beginnt ab Vers 23. Wieder geht er zurück. Wir sehen das gleich auf der Karte. Er geht also von Antiochien aus und geht wieder durch alte Gemeinden hindurch, um sie zu befestigen. Vers 23. Und schließlich kommt er nach Ephesus. Und hier wird wieder ein besonders wichtiger Punkt. Da bleibt Paulus nämlich wieder 1,5 Jahre. Nein, 2 Jahre. Vers 10, 19 Vers 10. Dies aber geschah 2 Jahre lang, so dass alle, die in Asien wohnten, sowohl Juden als Griechen, das Wort des Herrn hörten. Und zwar ist interessant, in Ephesus hat er bei den Juden wieder begonnen zu missionieren, bis es dann zu einem Bruch gekommen ist. Gut, hat er akzeptiert, hat dann die Gläubigen gesammelt in einer Gemeinde, aber Vers 9, ganz wichtig. Als aber etliche sich verhärteten und nicht glaubten und vor der Menge übel redeten von dem Weg, trennte er sich von ihnen und sonderte die Jünger ab, indem er sich täglich in der Schule des Tyrannus unterredete. Dies aber geschah 2 Jahre lang. Also, was hat er gemacht? Die Gläubigen zusammengesammelt und die hat er jeden Tag unterrichtet in der Schule des Tyrannus. Da so ein Schulgebäude zur Verfügung gestellt bekommen. Es gibt eine Handschrift, eine griechische Handschrift, die den Hinweis macht, dass er genau in den Stunden, wo Pause war in der Schule, also in der heißen Zeit, dass er dann unterrichtet hat. Also quasi in den Zwischenstunden, wo es unangenehm war, da hat man dann Bibelunterricht gemacht. Aber interessant, 2 Jahre lang systematisch Bibelunterricht. Und was ist da die Konsequenz davon? Ja, alle haben sich dann so in ihrem Elfenbeintürmchen abgeschirmt und sind alle so auf sich konzentrierte Theologen geworden. Nichts davon. Dies aber geschah 2 Jahre lang, sodass alle, die in Asien wohnten, sowohl Juden als Griechen, das Wort des Herrn hörten. Ist doch gewaltig. Asien, diese Provinz, ist etwa so groß wie die Schweiz. Und innerhalb von 2 Jahren haben alle in diesem Gebiet das Evangelium gehört. Und wieso? Weil jeden Tag Bibelunterricht war. Also das zeigt uns ganz klar, wie Bibelunterricht nicht im Gegensatz steht zum Hinausgehen, sondern es war gerade Motivation, um hinausgehen zu können. Und so ist also ein machtvolles Werk Gottes entstanden. Christus, sondern der ganzen Provinz Asien. Und das hat dann auch Auswirkungen gehabt auf die Wirtschaft von Ephesus. Wir sehen, dass die Götzen-Tempelverkäufer, ihr Geschäft ist fast eingegangen. Es gab Alarm. Aber nicht, weil Paulus in die Tempel gegangen ist und mit der Axt die Götzenbilder zusammengeschlagen hätte. Es wird ihm nämlich in diesem Kapitel attestiert, wird gesagt von einem hohen Politiker in Ephesus, diese Leute sind keine Tempelräuber. Wir können auch da wieder viel lernen. Also, wir müssen nicht einen Bildersturm machen in unserer Stadt, da wo die Götzenbilder sind, sondern wir müssen einfach das Evangelium verkündigen. Und wenn dann die Leute eben ihre Götzenbilder und all ihre Götzendienste in ihrem Leben fallen lassen, ja, das ist die Konsequenz davon. Aber wir sind nicht gegangen und haben die Dinge zusammengeschlagen. Es ist so wie beim Hund. Wenn man einem Hund den Knochen wegnehmen will, dann beißt er einen. Was muss man machen? Ein Steak hinlegen. Und dann kann man den Knochen nehmen. Und so müssen wir evangelisieren. Wir müssen nicht da und den Knochen wegreißen, wir müssen das Tech, wirklich das Positive, das Gute des Evangeliums bringen und dann lassen sie den Dreck auch fahren. Den Knochen meine ich. Nun, nach diesem gewaltigen Tumult in Ephesus geht die Reise weiter und schließlich kommt Paulus wieder nach Troas und dort beginnt wieder ein Wir-Abschnitt. Lukas kommt mit dazu. Ein schönes Erlebnis in Troas. Paulus predigt bis Mitternacht. Ein junger Mann, vom Schlaf überwältigt, fällt aus dem Fenster. Das war so ein junger Mann im Spannungsfeld zwischen Gemeinde und Welt. Ja? Genau auf der Grenze war er. Und dann ist immer das Risiko, wenn sie einschlafen, ob sie nach innen oder nach außen fallen. Und er ist nach außen gefallen. Und dann nach diesem Drama, Paulus geht hinunter, sagt, mach keinen Lärm, nimmt ihn auf und es kommt alles gut. Also wenn die jungen Leute rausfallen, dann machen wir nicht ein Theater und sagen, seht ihr, das sind eben die Grenzgänger, die so am Rand der Gemeinde sind. Und dann fallen sie. Haben sie ja immer gesagt. Nein, Paulus geht runter selber, auf sein Niveau, nimmt ihn auf, sagt, mach keinen Lärm. Und die ganze Gemeinde wird getröstet, indem dieser junge Mann wieder lebendig da ist. Gut, Paulus hat dann noch bis zum Morgengrauen gepredigt. Also nicht bis Mitternacht, sondern hat er gerade durchgemacht. Das machen wir aber nicht, das verspreche ich. Gut, ich bin auch nicht Paulus. Aber der hat das so gemacht und dann am nächsten Morgen ist er weitergegangen. Und zwar zu Fuß. Unwahrscheinliche Kondition muss der gehabt haben. Kann die ganze Nacht durchpredigen und dann geht er zu Fuß weiter. Also das zeigt uns etwas von der Konstitution, wie Gott eben diesen kleinen Saulus damals in Tarsus geschaffen hatte. Genau so, dass er dann die Arbeit auch tun konnte später. Also noch unbekehrt war, so geschaffen. Sein Vater hat ihm das Handwerk vom Zeltmacher beigebracht. Ja, und genau das Handwerk war dann wichtig in Korinth. Ist alles so wunderbar, wie es schon von Anfang an geführt war. Nun, Paulus geht weiter und er kommt nach Milet. Und da ruft er die Ältesten von Ephesus rüber und hält ihnen eine ergreifende Abschiedsrede. Und macht sie wirklich aufmerksam, ihr werdet riesige Probleme in der Gemeinde bekommen. Es werden Jünger aufstehen aus der Gemeinde selbst, die werden verkehrte Dinge reden und viele hinter sich herreißen und es kommen verderbliche Wölfe zu euch hinein. Unglaublich. Denkt man in Kapitel 19, so schöne Arbeit. In 2 Jahren die ganze Provinz Asien erreicht. Und dann muss er sagen, aber es wird nicht einfacher. Es werden große Probleme kommen. Nun, wir haben gesehen, die Geschichte der Gemeinde ging immer durch Spannungen hindurch und man musste sich den Spannungen stellen, nicht einfach davon und abhauen. Die Spannungen müssen angegangen werden. Also, Paulus geht weiter nach dieser ergreifenden Rede und schließlich kommt er nach Jerusalem. In Jerusalem kommen die Brüder nach Jakobus, der Bruder des Herrn, und sie sagen: Du, Paulus, überall in der Welt sagt man, du seist ein Verführer. Du redest gegen den Tempel, du redest gegen die Beschneidung. Aha, ja, jetzt kommt die ganze Sache wieder. Was hat er dabei gesagt? Die Nichtjuden dürfen sich nicht beschneiden lassen. Und schon heißt es, er bringe die Juden dazu, sie sollen vom Judentum abfallen. Also klar, Verleumdung. Und dann sagen sie, schau mal, wir haben hier 5 Brüder, die haben ein Gelübde. Und jetzt kannst du den Leuten hier zeigen, dass das alles nur Lüge ist. Jetzt übernimm doch du die Kosten dieser Opfer. Gut, Paulus ist bereit. Der Tempel reinigt sich selber mit dem Wasser der roten jungen Kuh. 7-tägige Reinigung macht er durch. Unglaublich. Wer den Galaterbrief geschrieben hat, reinigt sich mit dem Opfer der roten jungen Kuh. Und dann plötzlich sehen ihn Juden aus Asien. Die haben was erlebt mit ihm in Asien. Die waren auch da auf Besuch im Tempel. Und sagen sie, der Mann hat Heiden, Griechen, in den Tempel hineingeführt. Und man stürzt sich auf ihn los und will ihn auf der Stelle umbringen. Das war alles nur ein Lug, erklärt uns Lukas. Sie haben ihn einfach mal mit einem Griechen gesehen in der Stadt. Schon hieß es, er hat sich hineingeführt in den heiligen Bereich, wo nur Juden hinein dürfen. Nun, Paulus wird in letzter Minute oder Sekunde wird er gerettet von den römischen Soldaten aus der Burg Antonia. Können wir schnell die Karte noch sehen von Jerusalem? Sieht man hier den Tempelplatz. Da in dieser Halle war das Synedrium. Hier in der Säulenhalle Salomos, da versammelten sich die Christen am Anfang. Und hier ist die Burg Antonia. Ja. Die Burg Antonia. Und da sind sie runtergekommen über die Treppe und haben Paulus noch retten können, als der Volksaufstand ihm da fast das Leben gekostet hätte. Und sie tragen ihn gleich rauf über die Treppe. Und auf der Treppe sagt Paulus dem Offizier, darf ich etwas sagen? Was? Du sprichst Griechisch? Aha, du bist nicht dieser Verführer. Nein, ich bin nicht dieser Verführer. Ich habe sogar römisches Bürgerrecht. Ich habe so verhandelt. Naja gut, also mach das. Dann steht er da auf der Treppe hier zur Burg Antonia hinauf und hält dann diese Rede in Apostelgeschichte 22, wo er seine ganze Bekehrungsgeschichte erzählt. Und zwar auf Hebräisch. Alle hören ruhig zu. Und am Schluss sagt er, der Herr ist mir erschienen und hat gesagt, hier in Jerusalem werden sie nicht auf dich hören. Aber ich schicke dich weit weg zu den Heiden. Der Mann muss sterben! Vers 22. Und so evakuieren die Römer ihn in die Burg. Paulus ist in Sicherheit. Nachher wollen die Juden, er soll runterkommen zum Synedrium. Wird er zum Synedrium gebracht, hier. Und da hält er dann die Rede vor dem Synedrium in Apostelgeschichte 23. Vor dem hohen Priester Ananias. Der war bekannt übrigens als völlig korrupter Mensch. Der hat über ihn richten wollen. Und Paulus kommt auf die Idee, das Synedrium besteht ja aus Sadduzäern, die glauben nicht an Auferstehung, und Pharisäern, die glauben an Auferstehung. Dann sagt er, ich werde eigentlich nur verfolgt, weil ich glaube an Auferstehung. Eben weil Jesus auferstanden ist am dritten Tag. Und dann gab es einen Zwiespalt im Gericht und ein Tumult. Die Römer evakuieren Paulus wieder in die Burg. Und schließlich, aus Sicherheitsgründen, wird er dann transportiert nach Caesarea. Jetzt letzte Karte, Romreise, bitte. Und da ist er lange im Gefängnis, in Caesarea. Also er wird von Jerusalem nach Caesarea gebracht, weil da war der eigentliche Hauptsitz der Römer in Israel. Dort ist ein Gefängnis. Er kann viel mit Felix sprechen, dem Landpfleger. Und nachher kommt ein anderer dran, Festus. Und Festus versteht überhaupt nichts vom Evangelium. Er interessiert sich überhaupt nicht dafür. Aber dann kommt plötzlich auf Besuch König Agrippa, der Zweite, mit seiner Schwester, Bernice. Man sagt in der damaligen Zeit, die lebten ja in einem Verhältnis, in Inzest. Und Festus sagt sich, ich verstehe überhaupt nichts von Judentum und von Bibel und so, wie soll ich da über ihn Gericht sitzen? Und das freut er sich, dass dieser Agrippa der Zweite, der auch als Jude galt, nun hierher kommt und sagt, Agrippa, darf ich dir mal vorführen? Ja, sicher, mit großem Gepränge wird hier, und Prunk wird hier eine Gerichtsverhandlung gehalten. Und das ist die Rede in Kapitel 26. Und Paulus legt wieder ein Zeugnis ab über seine Bekehrung. Und er kann Agrippa in dieser Rede überzeugen, dass Christen nicht staatsgefährdend sind. Das ist ganz wichtig zu wissen. Später, nämlich als Jerusalem zerstört wurde im Jahr 70, da sind ja aufgrund dessen, dass der Herr gesagt hat, wenn Jerusalem von Heerscharen umzingelt ist, dann sollen die in Judäa sind und in Jerusalem, die sollen auf die Berge fliehen. Das haben die Christen gemacht, alle jüdischen Christen, die sind noch vor der Zerstörung geflohen. Dann gingen sie über den Jordan nach Pella und Agrippa II. Hat sie alle empfangen als friedliebende Bürger. Und so kam im Jahr 70 bei der Zerstörung von Jerusalem, wo anscheinend mehr als 1 Million umgekommen ist, kein einziger jüdischer Christ ums Leben, weil Agrippa sie aufgenommen hatte. Also diese Rede in Apostelgeschichte 26 sollte gewaltige Folgen haben für die jüdischen Christen, auch wenn sich Agrippa leider nicht bekehrt hatte. Er sagte nur ironisch, in kurzem überredest du mich, ein Christ zu werden. Das war bittere Ironie. Das kann ich meinen, mit seiner kurzen Rede hast du mich überzeugt. Aber das hatte Folgen für die Rettung der Christen. Sie besprechen sich dann zusammen, Agrippa und Festus, und es wird ihnen klar, der Mann ist kein Verbrecher. Aber er hatte sich schon vorher auf den Kaiser berufen, jetzt muss er nach Rom. Und das führt uns, Apostelgeschichte 27, zur Romreise. Es ist die ausführlichste Beschreibung einer Schifffahrt in der Antike, die wir haben. Ist so in Detail und technischen Ausdrücken unglaublich. Und man fragt sich, warum? Nun, ich habe das aufgeführt, nur so andeutungsweise, unter typologische Geschichten, dass diese Schiffsreise symbolisch die ganze weitere Entwicklung der Kirchengeschichte darstellt, bis zur Entrückung. So am Ende der Apostelgeschichte wird gewissermaßen die ganze Reise, wie es weitergeht, symbolisch dargestellt. Das wäre mal ein Thema für sich. Es entspricht Epoche für Epoche, genau wie die Kirchengeschichte verlaufen ist bis heute. Also dramatisch, im Detail. Man sieht den Katholizismus und die Herrschaft der Kirche, wo die Sterne alle nicht mehr sichtbar sind, alles ist dunkel, niemand isst mehr, bleiben lange Zeit ohne Speise, das Wort Gottes wird dem Volk vorenthalten. Dann sehen wir die Periode der Reformation und so weiter, wunderbar dargestellt. Aber das nur so andeutungsweise als Behauptung. Und was deutlich wird, die Geschichte der Gemeinde sollte keine Vergnügungsfahrt werden. Und das haben wir auch schon erlebt, denke ich. Es ist eine Sturmreise. Aber es kommen alle auf dem Schiff ans Ziel. Das Schiff wird am Schluss völlig zerschlagen. Aber alle auf dem Schiff kommen ans Ziel, auf die Insel Melite. Gut, so ist es. Wir müssen uns also keine Illusion machen, es wird immer besser. Es ist eine Sturmreise, die ans Ziel kommt. Und das ist die wunderbare Verheißung. Und dann sehen wir in Kapitel 28, wie Paulus nach langer Zeit doch über Sizilien, Syrakusa, Italien hinauf schließlich nach Rom kam. und in welchem Zustand. Ganz schön in Vers 15 heißt es, und von dort, also von Rom, kamen die Brüder, als sie von uns gehört hatten, uns bis Appii vor Rom und Dres Tabernae entgegen. Und als Paulus sie sah, dankte er Gott und fasste Mut. Die schnellsten sind 69 Kilometer weit gekommen und die längsameren nur 69 und die anderen 59 Kilometer. Also die sind geeilt Paulus entgegen. Sie haben ihn ja noch nie gesehen. Er hat ja im Römerbrief vor Jahren geschrieben, ich habe so den Wunsch, einmal zu euch zu kommen, nach Rom. Hat er sich nicht vorgestellt, dass es so geht. Und dann heißt es, und als Paulus sie sah, dankte er Gott und fasste Mut. Er war innerlich auch am Boden. War also kein super Mensch. Und einfach, als er die Brüder sieht von Rom, das macht ihm Mut. So kommt er nach Rom und muss dann eben warten 2 volle Jahre. Und offensichtlich sind die Verkläger dann von Caesarea nicht und von Jerusalem her nicht gekommen, sodass er dann nochmals frei wurde, umherreiste. Titus Brief fällt da hinein. Erster Timotheus Brief wurde wieder gefasst und kam dann in die Todeszelle, wovon der zweite Timotheus Brief berichtet. Und in diesem Brief sagte dann noch, dies wisse aber, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten sein werden. Macht er so quasi den Ausblick bis ans Ende. Aber gibt dort Anweisungen, wie Christen in den letzten Tagen sich verhalten müssen, um zu bestehen. Also es ist nicht eine idealisierte Geschichte, es ist eine Geschichte von Stürmen, aber wo wir die Gnade Gottes, das Wirken und die Macht des Wortes Gottes erleben dürfen, mit der Gewissheit, der Herr kommt bald, die Entrückung, und dann